Das ist die Geschichte über meine Erfahrung. Nicht im Deep Web und auch nicht im Dark Web, sondern in dem, was man für das Mariana Web hält. Für diejenigen, die es nicht wissen, was ist das Mariana Web? Es ist im Grunde der dunkelste Ort, den man im Internet erreichen kann. Viele Leute behaupten, das Mariana Web sei nur ein Mythos und dass die roten Zimmer und die Folter nicht existieren. Aber lasst mich euch sagen, sie liegen völlig falsch. Ich weiß das, weil ich früher ein Hacker im Deep Web war. Tatsächlich hatte ich so viel Erfahrung, dass ich auf Dateien und Seiten zugreifen konnte, zu denen nur wenige Menschen Zugang hatten. Ich konnte Ampeln manipulieren, Bankkonten, Dokumente von offiziellen Institutionen und vieles mehr. Ich wusste, dass das falsch war, aber damals hielt ich mich für sehr schlau und glaubte, dass ich, wenn ich vorsichtig handelte, mit praktisch allem davonkommen könnte. Und eine Zeit lang lief es auch so. Es war Sommer 2018 und eines Nachts beschloss ich, dass die Zeit gekommen war, einen Teil des Internets zu erkunden, den nur sehr wenige zuvor gesehen hatten. Ich sammelte alle Informationen und Schritte, die nötig waren, um zum Mariana Web zu gelangen. Natürlich werde ich den Prozess nicht im Detail erklären, aber ich kann sagen, dass es ziemlich viel Codierung und Verschlüsselung erforderte, um bestimmte Seiten zu entsperren. Viele Menschen denken, dass der Zugriff auf das Dark Web einfach ist. Man benutze einfach einen Browser wie Tor, aber es ist viel komplexer, als sie glauben. Irgendwann war ich ziemlich überzeugt, die sogenannte Mariana-Webseite erreicht zu haben. Das erste, was auftauchte, waren natürlich einige Seiten, die Drogen verkauften, andere, die gestohlene Kreditkartendaten anboten und einige Seiten mit ziemlich seltsamen Fetischen. Zum Glück interessierte mich all das nicht, also beschloss ich, es zu ignorieren. Allerdings erschien in der oberen rechten Ecke meines Bildschirms eine Nachricht. Hallo, neuer Nutzer, du hast eine Einladung. Ich war etwas verwirrt, aber impulsiv beschloss ich, der Sache nachzugehen und unvernünftigerweise klickte ich auf die Nachricht. Es erschien ein weißer Bildschirm mit nur einem einzigen Link. Anhand der Adresse konnte ich erkennen, dass es sich wahrscheinlich um irgendeine Art von Video handelte. Ich machte mir keine Sorgen, gehackt zu werden, weil mein Computer sehr gut geschützt war und ich sicher war, dass niemand mich hacken würde. Mit diesem Selbstvertrauen klickte ich also auf den Link. Es dauerte eine Weile, bis es geladen war, aber schließlich erschien ein Bild mit statischem Rauschen auf dem Bildschirm, begleitet von einem Frequenzton, der aus meinem Computer kam. Dann zeigte der Bildschirm ein Video. Die Bildqualität war ziemlich körnig, aber ich konnte erkennen, dass es das Wohnzimmer von jemandem war. Es bestätigte sich, dass es ein Video war, als eine Tür aufging und ein Mann mit einer beunruhigenden Maske hereinkam und sich auf einen der Stühle setzte. Er stellte sich als Roberto vor und sprach darüber, dass er dafür bekannt sei, Menschen zu ermorden. Dann begann er zu erwähnen, wen er als nächstes zu töten plante und wie er immer ungestraft davonkam. Wie gesagt, ich hatte bereits viel Erfahrung im Dark Web und es ist üblich, auf so etwas zu stoßen. Roberto stand auf und ging in einen anderen Raum, aus dem er etwas hervorzog, das wie eine Mappe aussah. Er öffnete sie und zeigte Fotos von Personen, die er angeblich getötet hatte. Es waren jedoch nicht nur Fotos der Personen selbst, sondern von diesen Personen verwundet, erstochen und geschlagen. Auf einem Foto war eine Frau zu sehen, die offenbar von einem Lastwagen überfahren wurde. Roberto erwähnte, wie ihm kreative Wege einfielen, seine Opfer zu foltern, ohne sie sofort töten zu müssen. Er wollte, dass ihre Tode lang, qualvoll und schmerzhaft waren. Es gab einen Kommentarbereich und ich beschloss, etwas zu tun, das ich noch nie gemacht hatte. Ich schrieb, du bist krank. Das zu tun war wahrscheinlich der größte Fehler meines Lebens, denn nicht einmal 3 Sekunden vergingen, bevor mein Bildschirm dunkel wurde und ein kleines Chatfenster erschien. Eine Nachricht tauchte in dem Fenster auf und sagte, ich sei dumm gewesen, das zu schreiben. Zuerst dachte ich, vielleicht sei es ein Bot, das mich erschrecken wolle, aber etwas in mir sagte, dass es kein Bot war, sondern dass ich mit jemandem Echtsem sprach. Ich antwortete und schrieb, wer bist du? Wer auch immer es war, antwortete, dass er Roberto sei. Ich sagte ihm, ich würde ihn der Polizei melden und ihnen das Video zeigen. Es gab eine kurze Pause, bevor er antwortete und schrieb, oh, wirklich? Nun, dann schätze ich, werde ich dich wohl töten müssen. Matthias in meinem Kopf. Natürlich dachte ich, er mache Witze, aber ich lag völlig falsch. Plötzlich schrieb er meine genaue Adresse. doch die Adresse war nur der Anfang. Er begann darüber zu sprechen, wie er alle Menschen kannte, die ich kannte. Meine Eltern, meine Verwandten, meine Freunde und sogar meine Lehrer. Ich war schockiert und fragte mich, wie zum Teufel er all meine Bekannten kennen konnte. Dann schrieb er: "Wir sehen uns bald." Danach ging mein Computer vollständig aus und ließ sich nicht wieder einschalten, egal wie oft ich versuchte, ihn neu zu starten. Ich erzählte meinen Eltern nichts, weil ich wusste, dass ich in große Schwierigkeiten geraten würde, also beschloss ich zu schweigen und abzuwarten, bis sich alles beruhigte. Mit der Zeit dachte ich, dass alles vorbei sei, aber ein paar Wochen später, an einem Tag, an dem ich nach Hause kam, fragte mich meine Mutter etwas. Sie erzählte mir, dass während ich in der Schule war, ein verhältnismäßig verdächtig aussehender Mann zum Haus gekommen sei und nach mir gefragt habe. Meine Mutter war natürlich nicht naiv und sagte ihm, er habe sich wohl im Haus geirrt. Sie erzählte, dass der Mann versucht habe, sie zu überzeugen, ihn hereinzulassen, aber nachdem sie standhaft geblieben sei, habe er schließlich aufgegeben und sei gegangen. Bis zum heutigen Tag bin ich überzeugt, dass der Mann, der an meiner Tür gewesen war, Roberto war. Das zeigt nur, wie ein kleiner Fehler dein Leben fast ruinieren kann. Ich frage mich noch immer, was passiert wäre, wenn meine Mutter nicht zu Hause gewesen wäre. Das ist vor einigen Jahren passiert. Ich hatte seit diesem Vorfall bis jetzt keine Technologie mehr benutzt. Ich war immer von Technologie umgeben. Schon als Kind, als ich 12 Jahre alt war, lernte ich Skripte zu schreiben und Programme zu entwickeln, um Systeme zu kompromittieren. Seitdem war ich völlig davon besessen. An der Universität hatte ich bereits beträchtliche Fähigkeiten im Hacken. Obwohl ich etwas angeberisch war, verdiente ich während der Highschool viel Geld mit diesem Hobby. Die Leute suchten mich auf, um ihre Social-Media-Accounts wiederzubekommen oder sogar die Nachrichten auf den Handys ihrer Partner abzufangen. Ich war bekannt als der Junge, an den man sich wandte, wenn man etwas hacken wollte. Sogar meine Schule bat gelegentlich um meine Hilfe. Wie gesagt, ich verdiente in jenen Tagen ziemlich viel Geld. Gegen Mitte meines 2. Studienjahres begann die Anziehungskraft jedoch nachzulassen. Das Geld war gut, aber der Nervenkitzel war verschwunden. Einer meiner Freunde erzählte mir von etwas, das meine Aufmerksamkeit erregte: dem Darknet. Ich hatte schon früher davon gehört, aber es hatte mich nie sonderlich interessiert. Mein Freund erzählte mir, wie es voll war mit Drogengeschäften, Waffenhändlern, Hackern für Geld und einer absurd großen Anzahl von Seiten mit allen Arten von Pornografie, auch Kinderpornografie. Als Hacker und Cannabiskonsument schien das Darknet eine Art Paradies für mich zu sein. An jenem Tag schaltete ich meinen Computer ein und machte eine schnelle Google-Suche. Mit meinem umfangreichen Technologiewissen dauerte es nicht lange, Tails zu installieren und Tor auf meinem System zu konfigurieren. Ich surfte durch Wikis, aber die meisten Seiten schienen mir langweilig oder waren nicht mehr online. Ich schickte meinem Freund eine Nachricht und fragte, ob er eine interessante Linkliste habe. Er antwortete: "Hier sind ein paar, die ich benutze", und schickte mir 5 Links. Ich beschloss, auf den 2. zu klicken, um zu sehen, was ich finden würde. Ich surfte herum und merkte, dass er recht hatte damit, wie faszinierend das Darknet war. Ich wusste nicht, wo ich anfangen sollte, also versuchte ich mein Glück in einem Chatraum. Die Seite hatte ein altmodisches und primitives Aussehen, aber zu meiner Überraschung war eine Person online. Ich begann, mit ihm zu sprechen. Obwohl er etwas verdächtig schien, war dies besser als ziellos durch leere Seiten zu navigieren. Er sagte, er sei schon quite eine Weile im Darknet. Endlich, da ich jemanden mit tiefem Wissen über dem, was im Web existierte, gefunden hatte, fragte ich ihn, ob er irgendwelche interessanten Links habe. Er schickte mir einen und verließ dann die Seite, ohne mehr zu sagen. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartete, wenn ich auf diesen Link klickte. Ich wünschte, ich hätte es nicht getan, aber in diesem Moment überwältigte mich meine Neugier und ohne nachzudenken öffnete ich ihn. Nach dem Laden erschien schließlich ein Pop-up-Fenster mit einer Nachricht in rotem Text. "Wenn du nicht weißt, was kommt, bist du wahrscheinlich am falschen Ort." Es gab 2 Schaltflächen. Weiter und beenden. Instinktiv drückte ich auf Weiter, der schlimmste Fehler meines Lebens. Ein schwarzer Bildschirm erschien mit einem Titel in dunkelrot oben: "Freak Show." Eine Nachricht erschien: "Hallo?" Ich antwortete: "Interessante Seite, die du hier hast. Danke." Bist du hier für die Show? Antwortete er. Ich dachte nach. Was für eine Show? Aus Neugier antwortete ich ja. Da du neu bist, werden dich 3 Bitcoin kosten. Zukünftige Ansichten sind kostenlos. Mit all dem Geld, das ich durch das Hacken verdient hatte, hatte ich genug, um meine Neugier zu befriedigen. Auch willigte ich ein und bezahlte die 3 Bitcoin. Anstatt eines Links schickten sie mir eine ZIP-Datei. Ich hatte einen eigenen, ziemlich guten Antivirenprogramm. Auch riskierte ich es und lud sie herunter. Als ich den Ordner entpackte, fand ich 2 Dateien. Ein Installationsprogramm und ein Dokument namens Elm. Ich öffnete zuerst die Textdatei und sie sagte nur, teile das Installationsprogramm mit niemandem oder du wirst es bereuen. Ich schloss das Dokument und öffnete das Installationsprogramm. Die Installation dauerte ungefähr 15 Minuten seltsam für meinen Computer. Als sie fertig war, öffnete es sich automatisch und auf dem Bildschirm erschien die Nachricht. Willkommen bei The Freak Show. Wir verwenden ein eigenes Programm für unsere Übertragungen anstatt Tor due to der langsamen Geschwindigkeiten. Außerdem brauchen wir eine zusätzliche Sicherheitsebene. Nach ungefähr 10 Sekunden änderte sich der Bildschirm. Er zeigte jetzt einen Countdown und einen Chatraum daneben. Ich begann zu spüren, dass das, was kommen würde, nichts Gutes sein würde. Der Zähler zeigte an, dass noch 30 Minuten bis zum Beginn der Übertragung waren. Ich konfigurierte meinen Benutzernamen als John Knight 157. Es war nicht mein richtiger Name, aber ich brauchte einen Alias. Ich schrieb Hallo in den Chat, aber ich wurde ignoriert. Ich wartete die 30 Minuten und als der Timer 0 erreichte, begann eine Videoübertragung. Auf dem Bildschirm erschien ein Mann mit einer Maske, mit 3 angeketteten Personen vor sich und eine verzerrte Stimme sagte, Willkommen zu The Freak Show. Wir freuen uns, unsere alten Zuschauer und einige neue zu sehen. Jetzt werden wir zufällig einen von euch auswählen, der uns sagt, wen wir zuerst töten sollen und wie. In diesem Moment wurde mir klar, dass ich auf einer Seite war, auf der ich nicht sein wollte. Ich war unter Schock, zu gelähmt, um das Fenster zu schließen. Ich beobachtete, während die Übertragung eine sich bewegende Liste von Namen zeigte, bis sie bei jemandem namens Marco unterstrichelt 820 stehen blieb. Ich sah, wie dieser User seine schrecklichen Forderungen schrieb, die erstechen und zergliedern und dann heißes Metall beinhalteten. Ich sah zu, wie der Mann mit der Maske all diese Wünsche erfüllte. Ich sah das Opfer vor Schmerz schreien. Als alles vorbei war, sagte der maskierte Mann, »Wer ist als nächstes dran?« Da reagierte ich und versuchte, die Seite zu schließen. Als ich auf das X klickte, erschien eine Nachricht. Sorry, du kannst mitten in der Übertragung nicht gehen. Ich war gefangen. Der Randomisierer erschien wieder und diesmal blieb er bei meinem Benutzernamen stehen. Ich konnte nicht antworten. Ich schrieb nur in den Chat, ihr seid krank, warum macht ihr das? Sie antworteten mir mit Beleidigungen aller Art. Dann sagte ich werde die Polizei rufen. Das war ein großer Fehler. Der Betreiber der Seite schrieb, Ruf die Polizei und du bist der Nächste in der Übertragung. Ein Schauer lief mir den Rücken hinunter. Er kannte meinen echten Namen. Dann postete er im Chat die Namen meiner Eltern, meine Adresse, Schule, Alter und meine IP. Sofort trennte ich den Computer und der Bildschirm wurde schwarz. Ich rannte ins Zimmer meiner Eltern und erzählte ihnen, was passiert war. Sie riefen die Polizei und wir bekamen Schutz. Nach einigen Monaten Untersuchung nahmen die Behörden den Administrator der Seite fest, einen 32-jährigen Mann, der von einer Kombination aus Sozialhilfe und dem Geld lebte, das er mit seinem Folternetzwerk verdiente. Es vergingen viele Jahre, bis ich wieder Technologie benutzte. Das Darknet ist ein Abgrund, gefüllt mit schrecklichen Dingen. Und wenn du schlau bist, hältst du dich davon fern. Mein Name ist Samuel, ich bin 26 Jahre alt und leidenschaftlich am Internet interessiert. Das Netz ist weitläufig, fast so groß wie die reale Welt. Darin arbeiten, spielen, unterhalten sich, lernen, recherchieren, äußern Meinungen, kaufen und verkaufen Menschen. Und sie führen viele andere Aktivitäten aus, die auch im greifbaren Leben praktiziert werden. Manchmal geschehen sogar Ereignisse von solcher Bedeutung, dass sie das, was wir gewöhnlich Realität nennen, verändern. Doch wie in jedem großen und komplizierten Raum hat auch das Internet seine dunklen Gassen, seine verbotenen Korridore. Ich spreche von der Deep Web. Dies ist der verborgene Teil des Netzes, der riesige Eisberg, von dem wir nur die kleine Spitze sehen, die an der Oberfläche hervorsteht. Die meisten Menschen wissen das nicht, aber das Deep Web macht etwa 90% der Informationen aus, die im Cyberspace zirkulieren. Als ich entdeckte, dass das Deep Web existierte, wollte ich es erkunden und in seine trüben Gewässer eintauchen. Obwohl ich Angst hatte, war meine Neugierde viel größer. Nach einiger Überlegung beschloss ich, zumindest einen kleinen Blick zu werfen. Ich begann direkt auf Ebene 3. Hier beginnt das Verbotene. Offizielle Seiten, deren Adressen aus wirren Zeichen bestehen, die unmöglich über Suchmaschinen zu verfolgen sind und auf die man nicht zugreifen kann, selbst wenn man die vollständige URL in den Browser einfügt. Auf dieser Ebene findet man beunruhigende, seltsame oder in manchen Fällen einfach nutzlose Inhalte. Seit mehr als 13 Jahren verlassene Seiten. Materialien, die aus Urheberrechtsgründen nicht im normalen Web erscheinen oder die einmal existierten, aber inzwischen verschwunden sind. Waffen- und Drogenmärkte, Anleitungen zur Herstellung von Sprengstoffen und andere illegale Inhalte. Außerdem gibt es Bilder und Videos von Morden. Es hieß, auf der vorherigen Ebene gäbe es schon verstörendes Material, aber hier sind die Tötungen live. Es gibt Mörder und sogar Handel mit menschlichen Organen. Mit der Zeit begann ich mich zu langweilen und stieg zur nächsten Ebene auf. Wenn auf der vorherigen Ebene Informationen existierten, die für Regierungen kompromittierend waren, gibt es hier militärische Geheimnisse in ihrer grausamsten und unmenschlichsten Form. Hier findet man Details darüber, welche Raketen die Länder verstecken, welche Art von Cyberwaffen geheim entwickelt werden und wer die tödlichsten Biowaffen besitzt. Aus Neugier öffnete ich eines der bekannten Red Room-Videos und sah, wie ein etwa 20-jähriger Junge getötet wurde. Der Junge flehte mit aller Kraft, sagte, er habe eine Familie, die auf ihn wartete, dass er niemandem je Schaden zugefügt habe. Bevor er hingerichtet wurde, schickten sie den Zuschauern eine Umfrage, ob man ihm das Leben schenken solle. Ich stimmte für ja. Leider waren die meisten Zuschauer anderer Meinung. Auch ging der Mann vor, schnitt mit einer schnellen und präzisen Bewegung den Hals des Jungen auf. Die Kamera zoomte auf seinen Blick, während er vergeblich versuchte, die Wunde zu bedecken, indem er den Hals neigte. So wie die Szene begann, endete sie. Das Licht ging aus, während andere Männer hereinkamen, um aufzuräumen und die nächste Szene vorzubereiten. Mir wurde übel und ich beschloss, so schnell wie möglich zu gehen, in der Hoffnung, zur nächsten Ebene zu gelangen, wo es keine Morde mehr gab, nur Staatsgeheimnisse und Daten, die der Öffentlichkeit unbekannt waren. Es dauerte lange, bis ich Zugang erhielt, aber als es mir schließlich gelang, verstand ich, warum die meisten in den unteren Ebenen bleiben. Kaum hatte ich mich angemeldet, startete mein Computer von selbst neu, ohne jede Warnung auf dem Bildschirm oder Stromausfälle. Als der Neustart schließlich abgeschlossen war, sah ich, dass meine Festplatte gelöscht worden war. Auf dem gesamten Desktop befand sich nur eine Textdatei in der Mitte des Bildschirms, als hätte man sie extra dort platziert, damit ich sie sehe. Ich öffnete sie und die Nachricht war kurz, direkt und etwas einschüchternd. Versuch es nicht noch einmal. Ich war so erschrocken, dass ich mehrere Tage lang nicht wieder ins Deep Web ging. In dieser Zeit stellte ich einige Dateien aus einer Sicherungskopie wieder her. Ich dachte, das Schlimmste sei der Verlust aller meiner Daten gewesen, dass dies die größte Konsequenz war, die ich hätte erleiden können. Ich lag falsch. Ein paar Tage später überwältigte mich meine Neugier erneut und ich betrat wieder das Deep Web. Diesmal trat ich in das erste Forum ein, das ich fand. Ich war noch nicht einmal auf einer tiefen Ebene, aber wieder startete mein Computer neu und die Daten wurden gelöscht. Diesmal gab es keine Nachricht auf dem Desktop. Mein Zugang zum Deep Web war für immer blockiert. 20 Minuten nach diesem Neustart und der Formatierung hörte ich die Klingel meiner Tür. Ich fragte über die Gegensprechanlage, wer da sei, aber niemand antwortete. Ich ging zum Eingang des Gebäudes, aber es war niemand da. Nur ein einfacher Umschlag lag auf dem Boden direkt unter der Tür. Er hatte keinen Absender, Empfänger oder sonstige Beschriftungen. Obwohl ich spürte, dass er für mich bestimmt war, ging ich zurück in meine Wohnung. Ich setzte mich auf den roten Teppich in meinem Zimmer und öffnete den Umschlag. Darin fand ich eine kurze Nachricht. Samuel. Dies ist kein Spiel. Tu es nicht noch einmal. Zwing uns nicht, dich zu verfolgen. Während ich sie las, zitterten meine Hände und Tränen liefen über meine Wangen. Wer auch immer sie waren, wusste, wer ich war, wo ich lebte, was ich tat und wann. Neben der Nachricht war ein Foto von mir, aufgenommen mit meiner eigenen Webcam, sowie Bilder meiner Familie, meiner Freunde und sogar meiner kleinen Schwester, die noch im Kindergarten war. In einem Akt der Verzweiflung griff ich zum Telefon und wählte die Nummer der Polizei, obwohl ich keine Ahnung hatte, was ich ihnen sagen sollte. Tief im Inneren wusste ich, dass sie nichts tun konnten. Bevor sie antworteten, sah ich im Bildschirmreflexion meines Computers einen vermummten Mann mit verdecktem Gesicht direkt auf mich zukommen. Als ich versuchte, mich zu verteidigen, war es schon zu spät. Der Mann packte meinen Kopf und begann, ihn gegen die Tastatur zu schlagen. Während er das tat, hörte ich seine Stimme, verzerrt durch ein Gerät, das mir sagte: Ich habe dich gewarnt. Dies ist kein Spiel. Noch benommen versuchte ich, Kräfte zum Entkommen zu sammeln, doch plötzlich spürte ich einen eisigen Stich in meinem Arm. Wenige Sekunden später überkam mich starker Schlaf. Als ich aufwachte, war mein Haus unversehrt, aber etwas stimmte mit meinem Computer nicht. Er ließ sich nicht einschalten. Nach der Überprüfung stellte ich fest, dass die Festplatte, die Grafikkarte, der Prozessor und der Arbeitsspeicher fehlten. Der Mann, der mich besucht hatte, hatte die wertvollsten Komponenten mitgenommen und die Maschine unbrauchbar hinterlassen. Doch in diesem Moment war mir das egal. Ich war so verängstigt, dass ich noch in derselben Woche eine Versetzung bei der Arbeit beantragte, um in eine andere Stadt zu ziehen. Ich betrat nie wieder das Deep Web und glaube nicht, dass ich es jemals wieder tun werde, egal wo auf der Welt ich mich befinde. Das Schicksal war grausam zu mir, aber wenn ich daran denke, wie ich diesem Mann ausgeliefert war, während ich schlief, denke ich, dass ich trotz allem Glück habe, noch am Leben zu sein. Auch stell dir das vor. Ich sitze zusammengesunken auf dem Sofa in meiner kleinen Wohnung in Chicago, immer noch in meinem Hoodie von der Uni, mit einem halbgegessenen Croissant auf einem Teller und einem lauwarmen Kaffee auf dem Tisch. Es ist einer dieser grauen, regnerischen Nachmittage Ende Oktober, an denen das Licht kaum durch die Jalousien fällt. Ich war gerade von einem langen Tag an der Universität zurückgekommen. Die Calculus-Vorlesung hatte ewig gedauert und ich war erschöpft. Mein Plan war einfach: entspannen, YouTube schauen und meinem Gehirn eine Pause gönnen. Da stieß ich auf dieses Kaninchenloch. Und nun ja, ich versuche immer noch zu verstehen, was danach passiert ist. Ich klickte wahllos auf Videos. Du weißt schon, wie das läuft. Eine Minute schaust du dir eine Zusammenstellung von Küchenfails an und im nächsten Moment bist du drei Videos tiefer und siehst einem Typen zu, der erklärt, warum das Darknet ein mysteriöser und unheimlicher Ort ist. Ich hatte schon davon gehört, hauptsächlich in Reddit-Threads oder in diesen übertriebenen Top 10 Dark Web Secrets-Videos, die wie Trailer für Horrorfilme klingen. Aber dieses Video fiel mir auf. Es war nicht nur Clickbait, es war ein ruhiger, nerdiger Typ, der Schritt für Schritt erklärte, wie man wirklich ins Darknet kommt. Fast so, als würde er zeigen, wie man einen Router einrichtet. Er sprach über Tor, VPNs und all das Zeug und ließ es so normal klingen, als wäre es einfach nur ein weiterer Teil des Internets, kein Horrorspektakel. Ich weiß nicht warum, aber ich war neugierig. Vielleicht war es Langeweile oder ich wollte einfach sehen, ob der ganze Hype echt war. Auch folgte ich seinen Anweisungen. Ich bin kein Technikgenie, aber auch kein kompletter Anfänger. Ich lud Tor herunter, richtete eine VPN ein, wie er sagte, und nach einigem Herumprobieren war ich drin. Anfangs war es etwas enttäuschend. Nur eine Menge seltsamer Links, einige verdächtige Marktplätze und Foren, die seit den frühen 2000er Jahren nicht aktualisiert schienen. Der Großteil war in Sprachen, die ich nicht lesen konnte, oder so kryptisch, dass ich keine Ahnung hatte, was ich sah. Ich wollte keine Drogen kaufen oder irgendetwas hacken. Ich schaute nur neugierig herum, wie jemand, der auf einem seltsamen, unregulierten Fernseher den Kanal wechselt. Dann stieß ich auf ein Forum. Der Link war irgendwo in einem zufälligen Verzeichnis vergraben und der Name war vage. Etwas wie Outdoor Connect. Klingt harmlos, wie eine Wandergruppe oder so. Ich klickte. Das Forum war ziemlich aktiv, viel mehr als die meisten anderen Seiten, die ich gesehen hatte. Es gab Threads über Gruppenaktivitäten und Routinen durchbrechen Leute posteten, um sich in verschiedenen Städten zu treffen. Es wirkte wie eine Mischung aus Abenteuerfans und Adrenalin-Junkies, die über nächtliche Treffen in verlassenen Gebäuden oder Schatzsuchen in zwielichtigen Stadtteilen sprachen. Ehrlich gesagt dachte ich, es sei ziemlich cool, wie ein geheimer Club für Leute, die ihres 9-5 Lebens überdrüssig waren. Ich las die Veranstaltungen, die sie organisierten. Einige waren harmlos, wie unter Brücken malen oder sich in alte Fabriken schleichen, um Fotos zu machen. Aber je tiefer ich ging, desto seltsamer wurde es. Die Threads begannen Dinge zu erwähnen wie Grenzen austesten oder darüber hinausgehen. Ein Typ schrieb, dass er und seine Gruppe in ein leeres Geschäft gegangen seien, nur um die Überwachungskameras zu berühren und verstörende Nachrichten zu hinterlassen, damit die nächste Person sie findet. Ein anderer Beitrag sprach davon, Leute zu erschrecken, um sie zu bessern. Was auch immer das bedeuten sollte. Es fing an, weniger nach einer lustigen Gruppe zu klingen und mehr nach, keine Ahnung, einem Haufen Typen, die sich gegenseitig dazu anstachelten, dumme und riskante Dinge zu tun. Ich war kurz davor, den Tab zu schließen, als ein Chatfenster auftauchte. Ohne Vorwarnung, ohne irgendetwas, nur eine Nachricht. Hey, bist du da? Interesse am nächsten Treffen? Ich war wie gelähmt. Ich hatte nicht einmal ein Konto erstellt. Ich war nur als Gast eingeloggt. Woher zum Teufel wussten sie, dass ich da war? Zuerst dachte ich, es sei ein automatischer Bot, wie diese nervigen Pop-ups auf seltsamen Seiten. Aber die Nachricht schien zu spezifisch. Ich starrte sie einen Moment lang an, den Finger auf der Maus. Ich hätte in diesem Moment schließen sollen, aber keine Ahnung. Neugier siegte, also tippte ich vielleicht. Was geht ab? Die Antwort kam schnell, als hätte die Person gewartet. Sie sagten, es sei ein diskretes Event in meiner Gegend, Chicago. Sie nannten es beim Namen, was mir den Magen umdrehte. Sie beschrieben es als einen Streich, um die Routine zu stören. Ich fragte, was sie meinten, und versuchte ruhig zu wirken, als wäre ich nur ein Typ, der surft. Sie sagten, sie planten, das Haus einer bestimmten Frau, die alleine lebte, zu besuchen, nur um ihr Angst einzujagen. Nichts Ernstes, sagten sie. Nur rein ein paar Sachen verschieben, vielleicht ein Licht anlassen oder so. Sie würde es nicht merken. Die Nachricht lautete, es geht um den Nervenkitzel. Mir wurde übel. Das war keine abstrakte Internetspielerei mehr. Es war real. Sie sprachen davon, in das Haus einer echten Person einzudringen. Ich antwortete, klingt heftig. Ich bin mir nicht sicher. Ich versuchte, mich zurückzuziehen, ohne panisch zu wirken. Sie bestanden nicht weiter, sagten nur, kein Druck, sag Bescheid, falls du deine Meinung änderst. Wir machen es dieses Wochenende. Dann schickten sie einen Link zu einem anderen Thread. Gegen besseren Rat klickte ich. Der Thread war geschlossen, aber ich konnte noch die Vorschau sehen. Er hatte einen Namen, ihren Namen vermutlich, und eine ungefähre Beschreibung ihrer Routine, wo sie arbeitete, wann sie nach Hause kam, sogar welches Auto sie fuhr. Es war nicht viel Information, aber genug, um mir eine Gänsehaut zu verschaffen. Das waren keine zufälligen Trolle. Sie beobachteten sie, planten alles wie ein Spiel. Ich schloss den Laptop, zog den Stecker und starrte die Wand an. Meine Wohnung war zu still, als würde die Luft schwerer sein, als sie sollte. Ich sagte mir, es sei wahrscheinlich alles Fake, nur ein paar Internetangeber, die hart wirken wollten. Aber die Art, wie sie wussten, dass ich in Chicago war, die Details über sie, schien nicht falsch. Ich löschte Tor, säuberte den Browserverlauf und machte sogar eine Reinigung des Laptops, um sicherzugehen, dass nichts zurückblieb. Ich wollte, dass es verschwand, als würde das Löschen es weniger real machen. Aber ich konnte das Gefühl nicht loswerden, dass ich in etwas hineingeraten war, das ich nicht hätte sehen sollen. In dieser Nacht schlief ich kaum. Jedes Knarren in der Wohnung ließ mich zusammenzucken und ich starrte weiter auf mein Telefon, in der Erwartung, dass aus dem Nichts eine Nachricht auftauchte. Ich ging nicht mehr ins Darknet. Offensichtlich bin ich nicht so dumm. Aber ich dachte weiterhin an dieses Mädchen, wer immer sie war. War sie real? Würden sie es wirklich tun? Ich dachte daran, die Polizei zu rufen, aber was sollte ich sagen? Hey, ich habe im Darknet herumgespielt und ein gruseliges Forum gesehen. Sie würden lachen. In den folgenden Tagen versuchte ich normal zu wirken. Ich ging zur Uni, holte Kaffee, war mit euch zusammen, aber ich war abgelenkt, überprüfte die Schlösser zweimal, bevor ich ins Bett ging, hielt die Vorhänge geschlossen. Ich bemerkte kleine Dinge, wie dass die Bewegungsmelder draußen am Gebäude zu seltsamen Zeiten blinkten, obwohl niemand zu sehen war. Einmal schwor ich, einen Typen auf der anderen Straßenseite gesehen zu haben, der das Gebäude beobachtete. Als ich wieder hinsah, war er weg. Wahrscheinlich meine Einbildung. Aber es half nicht, dass ich den Thread aus dem Forum immer wieder in meinem Kopf durchging. Das Schlimmste kam ein paar Tage später. Ich kam vom Laden um die Ecke nach Hause, nahm eine Abkürzung durch eine Gasse, weil es schneller war. Es war dunkel, die Straßenlaternen summten wie immer. Ich hörte Schritte hinter mir, nicht laut, aber gleichmäßig, wie jemand im Takt ging. Ich beschleunigte, sie auch. Ich wollte nicht zurückschauen, aber konnte nicht anders. Ein Typ war etwa 6 Meter entfernt, Kapuze auf, Hände in den Taschen. Er wirkte nicht gehetzt, aber folgte mir eindeutig. Ich bog um eine Ecke, dann eine andere, versuchte ihn zu verlieren, ohne zu rennen und wie ein totaler Paranoiker zu wirken. Als ich schließlich bei meinem Gebäude ankam, kämpfte ich mit den Schlüsseln, ging hinein und schloss die Tür. Ich schaute aus dem Fenster, niemand da. Nur eine leere Straße, nass vom Regen. Ich weiß nicht, ob es etwas damit zu tun hatte. Vielleicht ein zufälliger Typ oder ich verlor den Verstand. Aber ich kann das Gefühl nicht abschütteln. Ich habe eine Tür geöffnet, die ich nicht schließen kann. Ich frage mich immer noch, ob sie dort draußen sind und ihren Streich planen. Ob sie wissen, dass ich mich zurückgezogen habe. Ob sie wissen, wo ich wohne. Ich habe es niemandem erzählt, nicht die ganze Geschichte zumindest, weil es verrückt klingt und ich euch nicht hineinziehen will. Aber manchmal, wenn es spät ist und ich allein, habe ich das Verlangen, den Laptop anzumachen, um zu sehen, ob das Forum noch existiert. Habe ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich es tun werde, aber der Gedanke ist da und klingt lauter, als mir lieb ist. Es sind ein paar Jahre vergangen und ich überprüfe immer noch 2-mal die Schlösser, bevor ich ins Bett gehe. Die Haustür, die Hintertür, die Fenster im Wohnzimmer. Ich habe mir sogar eines dieser Smart Locks an der Eingangstür installiert, die sich mit dem Telefon verbinden, und überprüfe die Kameras zu zufälligen Zeiten, nur um sicherzugehen, dass nichts aus der Reihe tanzt. Meine Frau Sarah denkt nur, dass es eine neue Macke ist. Wahrscheinlich erzählt sie ihren Freundinnen, dass ihr Mann ein wenig grau wird und ein bisschen verrückt, aber sie kennt den wahren Grund nicht. Ich habe es ihr nie erzählt. Wie sollte ich auch? Das ist nichts, worüber man beim Abendessen spricht. Du kannst niemandem sagen, dass du in den Abgrund geschaut hast und jetzt nicht sicher bist, ob er zurückblickt oder schon herausgekommen ist und auf deiner Veranda sitzt. Ich bin Polizist-Detective, aber nicht der Typ, den man im Fernsehen mit einer Waffe und Lederjacke sieht. Mein Schlachtfeld ist ein Computerbildschirm. Ich bin seit fast 15 Jahren in einer Einheit für Cyberkriminalität. Wir jagen digitale Monster, Geister in der Maschine. Meistens sind es finanzielle Dinge, Phishing-Betrug, Kreditkartenbetrug, banal, aber es hält die Lichter an. Aber gelegentlich taucht ein Fall auf, der dich daran erinnert, dass das Böse nicht physisch sein muss, um Spuren zu hinterlassen. Es kann nur Code sein, Nullen und Einsen, und es kann eine Narbe in deiner Seele hinterlassen. Dieser Fall begann, wie viele andere, mit einem Hinweis einer ausländischen Behörde, einer anonymen Nachricht, die uns zu einem Forum im Deep Web führte. Das Forum selbst war eine Geisterstadt, eine alte Adresse, wahrscheinlich nur noch ein totes Postfach, aber es gab einen Link, eine Einladung zu einer privaten Gruppe. In dem Fall waren nur mein Partner Carter und ich. Carter, Gott segne ihn, ist ein guter Polizist. Er ist länger im Dienst als ich und hat mehr von der dunklen Seite der Menschheit gesehen, als ihm zusteht. Aber er ist altmodisch. Er bevorzugt immer noch den Geruch von Schießpulver gegenüber dem Leuchten eines Monitors. Er war unsere Stärke, unser Anker in der physischen Welt. Ich war derjenige, der eintreten musste. Die Gruppe war, was wir einen Markt nennen, ein Ort, an dem man Dinge kaufen und verkaufen kann. Keine Drogen oder Waffen. Das Übliche, was man hört. Dies war anders. Es war ein Markt für Privatsphäre. Fotos, Videos, Daten, alles gestohlen, alles zu verkaufen. Die Währung war eine Art nahezu nicht rückverfolgbare Kryptowährung. Ich verbrachte Wochen allein in dieser Gruppe, nur beobachtend, versuchend ein Muster, eine Öffnung zu finden. Carter kam herein, stellte einen Kaffee auf meinen Schreibtisch und schaute auf meinen Bildschirm, die Stirn gerunzelt. Einmal sagte er, es sähe aus wie Kauderwelsch, die Sprache einer anderen Welt. Und in gewisser Weise hatte er recht. Das war es auch. Die Fotos waren das Schlimmste. Sie waren nicht das, was man sich vorstellt. Nicht das Zeug, das in den Nachrichten kommt. Es war das Gegenteil. Es war die Banalität dessen, die so erschreckend war. Fotos von Kindern auf einem Geburtstagsfest. Ihre verschwommenen, glücklichen Gesichter. Ein Mädchen auf einer Schaukel im Garten ihres Hauses. Eine Familie im Urlaub am Strand. Die Eltern lächelten in die Kamera, während die Kinder beschäftigt waren, eine Sandburg zu bauen. Dinge, die man auf einem privaten Social-Media-Konto für Familie und Freunde posten würde. Dinge, die ich auf meinem eigenen Telefon habe. Ich habe zwei Kinder, Leo und Emily. Leo ist 10, Emily 8. Ich habe Millionen Fotos von ihnen auf meinem Telefon. Spielend im Garten, auf Geburtstagsfeiern, bei unserem letzten Ausflug zum See. Ich sah mir diese gestohlenen Fotos an, diese Kinder, die ich nie gekannt hatte, und alles, was ich sah, war mein eigenes Leben in ihnen gespiegelt. Ich scrollte durch den Feed, sah ein Kind mit einer blauen Jacke und mein Herz blieb für einen Moment stehen, weil Emily die gleiche blaue Jacke hat. Oder ich sah eine Aufnahme eines unordentlichen Zimmers mit einer Spielkonsole in der Ecke, genau wie mein eigenes, mit Leos Controller noch auf dem Boden. Da begann die Paranoia. Es war kein Blitzschlag. Es war wie eine Ranke, die sich langsam ausbreitet. Ich begann, die Privatsphäre meiner eigenen Familie unter die Lupe zu nehmen. Wir hatten alle üblichen Vorsichtsmaßnahmen. Zwei-Faktor-Authentifizierung überall, maximale Privatsphäre in sozialen Netzwerken. Aber diese Fotos stammten nicht aus einer Sicherheitslücke. Sie kamen von den eigenen Telefonen der Opfer, von ihren persönlichen digitalen Leben, die wahrscheinlich sicher geglaubt wurden. Der Täter war ein Geist, ein Gespenst, das irgendwie in Cloud-Backups der Leute in ihren persönlichen Festplatten eindrang und einfach die Fotos mitnahm. Wir verbrachten Monate damit, den digitalen Spuren zu folgen. Der Typ war professionell, vorsichtig, akribisch und geschickt. Er nutzte mehrere Server, verschlüsselte Nachrichten und war ständig in Bewegung. Aber jeder macht Fehler. Wir erwischten ihn durch eine technische Kleinigkeit, ein kleines Detail in einem Transaktionsprotokoll, das auf eine bestimmte IP-Adresse für einen Bruchteil einer Sekunde zurückverfolgt werden konnte. Eine IP, die mit dem WLAN eines Cafés verbunden war. Wir verglichen die Transaktionszeit mit den Überwachungskameras des Cafés. Und da war er, ein Mann in den 40ern, ein ganz normaler Typ im Arbeitsanzug, in der Ecke sitzend mit einem Laptop. Er sah aus wie jemand, den man bei einem Firmenessen sehen würde, nicht wie ein digitaler Aasfresser, der die privaten Momente anderer verkauft. Die Razzia war unspektakulär. Keine dramatische Verfolgung, keine Schießerei. Wir betraten den Raum und er saß da, tippte auf seinem Computer, eine halbvolle Kaffeetasse auf dem Tisch. Er sah uns an, sein Gesicht völlig ausdruckslos. Weder überrascht noch erschrocken, einfach nur resigniert. Es war, als wüsste er auf irgendeiner Ebene, dass dieser Tag kommen würde. Wir verhafteten ihn und er sagte kein Wort. Es war die physische Beweislage, die ihn zerstörte. Sein Computer war eine Goldgrube. Ordner über Ordner mit gestohlenen Fotos und Videos. Alles akribisch organisiert. Es waren Millionen. Das Ausmaß war überwältigend. Ein Zeugnis seiner Besessenheit. Nach der Festnahme endete meine Arbeit nicht. Ich musste alles überprüfen, katalogisieren, klassifizieren und als Beweismittel sichern. Ich saß in meinem Büro und scrollte durch diese Fotos. Hände schmerzten, Augen brannten. Ein Foto eines kleinen Mädchens, vielleicht 8 oder 9 Jahre alt, in einem rosa Kleid. Ein Foto eines Jungen in rotem Baseballuniform, der einen Pokal hält. Ich hatte ein Foto von Emily in einem rosa Kleid. Dutzende Fotos von Leo in seiner Little League Uniform. Die Grenzen zwischen Arbeit und Leben begannen zu verschwimmen. Die Gesichter auf den Bildern waren nicht mehr nur Beweise, sie waren ein Spiegel. Ich fand einen bestimmten Ordner, beschriftet mit einer zufälligen Zeichenkette auf seiner Festplatte. Es war eine Sammlung von Fotos einer einzigen Familie. Eltern, 2 Kinder auf einer Reise zum Grand Canyon. Alle lächelten, lachten. Die Sonne schien. Ihre Gesichter voller Leben, so glücklich, so normal. Ich sah das kleine Mädchen. Vielleicht ein Jahr jünger als Emily. Und ich sah sie. Ich sah den Jungen. Sein Gesicht voller Begeisterung. Und ich sah Leo. Ich betrachtete ein gestohlenes Album eines perfekten Familienurlaubs und es war genau wie eines unserer eigenen. Der Schrecken lag nicht in den Bildern selbst, sondern in der Erkenntnis, dass diese Fotos, diese wertvollen privaten Daten, für diesen Mann nur Ware waren. Ein einfaches Produkt zum Kaufen und Verkaufen. Der Fall ist jetzt abgeschlossen. Der Mann sitzt in einer Zelle irgendwo und die digitalen Dateien sind in unserem Beweisdepot gesichert. Aber die Angst ist nicht verschwunden. Sie ist still. Ein Schatten, der mir folgt. Jetzt, wenn ich meine Kinder anschaue, sehe ich nur mögliche Opfer. Ich sehe Emily mit ihrem Tablet, wie sie einen Cartoon schaut, und sehe ein Dutzend Wege, wie jemand auf sie zugreifen könnte. Ich sehe Leo an seiner Spielkonsole mit Freunden sprechen. Und ich höre tausend Stimmen in meinem Kopf, die mir all die Möglichkeiten sagen, wie diese Verbindung kompromittiert werden könnte. Ich bin zu einem überfürsorglichen Vater geworden, zu einem paranoiden Schatten, zu einem Polizisten, der seine eigene Familie betrachtet und die Zerbrechlichkeit ihres digitalen Lebens sieht. Ich sitze hier und erzähle all das, während draußen der Sturm das Haus ächzen lässt. Derselbe Sturm, der tobte, als ich diesen Fall begann. Ich schaue auf mein Telefon, auf die App des Smart Locks und es erscheint eine Benachrichtigung. Eine Nachricht von einer unbekannten Nummer. Mein Herz springt mir bis zum Hals. Ich sage mir, dass es nur Spam ist, eine falsche Nummer, ein digitaler Geist. Ich schaue auf den Bildschirm und kann fast das leise Summen der Server, das Klicken der Tastatur, den stillen, unsichtbaren Markt hören. Ich öffne die Nachricht nicht. Ich lösche sie nicht. Ich sitze einfach da und schaue auf den Bildschirm und frage mich zum ersten Mal seit langem, ob der Horror dieses Deep Web Forums nicht etwas war, das nicht nur auf einem Bildschirm existierte, sondern schon hier war, in der harten und kalten Realität meines eigenen Hauses, einfach darauf wartend, dass ich es ausschalte. Ich war im zweiten Jahr an der Universität in Manchester, Großbritannien, und lebte in einer kleinen Wohnung mit abgeblätterter Tapete und einem Wasserkocher, der eine Ewigkeit zum Kochen brauchte. Es war Anfang 2021 und ich war 19 Jahre alt, jonglierte mit Grafikdesign, Kursarbeiten und einem Teilzeitjob in einem Café um die Ecke. Die Wohnung roch die meiste Zeit nach verbranntem Toast und Feuchtigkeit und mein Zimmer war ein Chaos aus Skizzenblöcken, leeren Tassen und Kleidung, die ich nicht zusammengelegt hatte. Eines Abends, nach einer langen Schicht, bei der ich mir zweimal Kaffee auf die Schürze verschüttet hatte, scrollte ich verzweifelt durch Online-Artikel, auf der Suche nach einer Ablenkung von den Abgabeterminen. Dabei stieß ich auf einen Text über das Darknet. Nicht dieser typische übertriebene Unsinn, sondern eine detaillierte Erklärung, wie persönliche Daten wie Fotos, Passwörter oder alte Chatprotokolle in dunklen Ecken des Internets gehandelt werden können. Es traf mich wie ein Schlag ins Gesicht, weil ich ein paar Jahre zuvor etwas Unüberlegtes getan hatte. Ich hatte neugierig im Darknet gestöbert, in dem Glauben, es sei nur ein Spiel. Jetzt sitzend in meinem schwach beleuchteten Zimmer, der Heizkörper zischte und draußen summte leise der Verkehr, konnte ich den Gedanken nicht abschütteln, dass ich vielleicht Teile von mir dort draußen gelassen hatte, verstreut an Orten, auf die ich keinen Zugriff hatte. Alles begann in meinem ersten Jahr, als mir während des langweiligen Semesters schrecklich langweilig war. Ich war 17, gerade aus der Schule gekommen und die Uni erschien mir öde. Ich hatte YouTube-Videos über Internetgeheimnisse gesehen, meist urbane Legenden, wie verfluchte Websites oder verfluchte Foren. Ein Video führte mich zu einem Tutorial darüber, wie man ins Darknet gelangt. Der Typ war völlig ruhig, als würde er erklären, wie man sein Telefon aktualisiert. Er ging Schritt für Schritt durch die Installation von Tor, das Verschleiern der IP, all das Zeug. Ich hatte nicht vor, etwas Illegales zu tun. Ich war nur neugierig, vielleicht ein bisschen arrogant, in dem Glauben, ich könnte damit umgehen, was ich fand. Also folgte ich an einem regnerischen Nachmittag, als die Wohnung leer und das Haus still war, abgesehen vom Summen meines Laptops und dem Tropfen eines Wasserhahns, seinen Anweisungen, lud Tor herunter, richtete ein VPN ein und tauchte ein. Anfangs war es eine Enttäuschung. Nur ein Durcheinander von schlechten Websites, kaputten Links und Foren, die wie aus den frühen 2000ern wirkten. Die Hälfte der Zeit wusste ich nicht, was ich sah. Einige Seiten waren in Sprachen, die ich nicht lesen konnte. Andere verkauften Dinge, die ich nicht einmal anfassen wollte. Ich klickte hier und da vielleicht eine Stunde lang und fühlte mich, als würde ich in irgendeine verbotene Datei eindringen. Es war auf seltsame Weise aufregend, wie das Entdecken eines geheimen Raums in einem Haus, das man zu kennen glaubte. In der folgenden Woche besuchte ich zweimal oder dreimal wieder, nicht aus Besessenheit, sondern weil es sich anfühlte, als hätte ich ein Geheimnis entdeckt. Ich saß in eine Decke gewickelt, der Bildschirm war das einzige Licht im Raum, scrollte durch kryptische Beiträge und körnige Interfaces. Ich prahlte sogar ein wenig bei einer Freundin, Sarah, die Cybersicherheit studierte. Sie lachte und sagte mir, ich solle vorsichtig sein. Sie meinte, die meisten Leute, die dort herumstöbern, merken nicht, wie exponiert sie sind. Ich zuckte mit den Schultern. Ich dachte, sie übertreibe, wie immer, wenn wir über Technologie sprachen. Schnell zurück zu dieser Nacht 2021, in der ich diesen Artikel las. Es ging nicht nur um Hacker oder Kriminelle. Es ging um normale Leute wie mich, die nachlässig gewesen waren und digitale Spuren hinterließen, die abgekratzt und verkauft werden konnten. Fotos, Chatprotokolle, sogar alte Chatlogs könnten in dunklen Ecken des Netzes gehandelt werden. Es traf mich wie ein Schlag, weil ich ein paar Jahre zuvor unüberlegt gewesen war. Ich hatte neugierig im Darknet gestöbert, in dem Glauben, es sei nur ein Spiel. Sitzend in meinem schwach beleuchteten Zimmer, der Heizkörper zischte und draußen summte leise der Verkehr, konnte ich den Gedanken nicht abschütteln, dass ich vielleicht Teile von mir dort draußen gelassen hatte, verstreut an Ort, die ich nicht erreichen konnte. Am nächsten Tag rief ich Sarah an, versuchte meine Stimme festzuhalten, klang aber wahrscheinlich zerbrochen. Ich erzählte ihr von meinen Abenteuern im Darknet und von dem Artikel. Diesmal lachte sie nicht. Sie fragte, ob ich jemals persönliche Informationen eingegeben oder auf verdächtige Links geklickt hatte. Ich sagte, ich glaube nicht, aber ich konnte es nicht sicher sagen. Diese Sitzungen waren nur zielloses Klicken, halb schlafend. Sie riet mir, meine Konten zu überprüfen, E-Mail, soziale Medien, Bank, falls etwas Verdächtiges auftauchte, und einen vollständigen Virenscan durchzuführen. Sie erwähnte auch, dass einige Foren im Darknet-Tracker verwenden, um zu registrieren, wer die Seiten besucht, selbst wenn man glaubt, anonym zu sein. Das blieb mir wie ein Splitter unter der Haut stecken. Ich verbrachte die nächsten Stunden damit, Passwörter zu ändern, Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren und meinen Laptop zu analysieren. Alles war sauber, aber der Knoten in meiner Brust löste sich nicht. Ich stellte mir immer noch vor, dass jemand ohne Gesicht dort draußen in meinen Lebensfragmenten wühlte. Vielleicht ein altes Selfie, das ich vergessen hatte, oder ein dummes Gespräch, das ich vor Jahren mit einem Kollegen geführt hatte. In den Wochen danach begann ich, Dinge zu bemerken. Mein Handy lief manchmal langsamer, als würde es überlastet arbeiten. Der Bildschirm stotterte beim Scrollen durch Feeds. Einmal erhielt ich eine zufällige E-Mail von einer Adresse, die ich nicht kannte, nur eine Kette aus Zahlen und Buchstaben. Kein Betreff, kein Text. Ich löschte sie und sagte mir, es sei Spam, aber es kam mir seltsam vor, wie eine Nachricht, die nicht zum Lesen bestimmt war. Dann schwor ich eines Nachts, dass das Licht meiner Webcam einen Moment lang aufblinkte, während ich lernte, obwohl ich nicht in einem Call war. Ich klebte sie danach mit Klebeband ab, aber es hielt mich nicht davon ab, mich beobachtet zu fühlen. Ich ertappte mich dabei, wie ich die Ecken meines Zimmers betrachtete, die Schatten, die meine Schreibtischlampe warf, als würde ich etwas oder jemanden erwarten. Am schlimmsten waren die Anzeigen. Einmal suchte ich online nach Turnschuhen. Ich kaufte sie nicht. Aber am nächsten Tag war mein Instagram-Feed voll mit Anzeigen genau dieser Marke, obwohl ich nur auf meinem Laptop gesucht hatte, nicht auf dem Handy. Ein anderes Mal erschien ein Pop-up eines Fotospeicherdienstes, direkt nachdem ich alte Fotos auf meiner Festplatte sortiert hatte. Fotos aus der Schulzeit, Familienurlaub, Dinge, die ich seit Jahren nicht gesehen hatte. Ich erzählte es Sarah, während wir in dem Café einen Kaffee tranken, die Hände um die Tasse, um das Zittern zu verbergen. Sie meinte, es könnte Zufall sein, aber auch, dass einige Tracker im Darknet sich an dein Gerät hängen und dich weiterhin verfolgen, selbst nachdem du die Seite verlassen hast. Sie bot an, meinen Laptop selbst zu überprüfen, aber ich schämte mich zu sehr, sie zu lassen. Ich wollte nicht, dass sie denkt, ich sei ein Idiot, der sich in ein größeres Problem gebracht hatte, als er bewältigen konnte, obwohl genau so fühlte ich mich. Ich versuchte weiterzumachen, mich auf die Universität, Arbeit und Freunde zu konzentrieren. Ich verbrachte die Tage damit, Designs für die Uni zu zeichnen Kaffee für mürrische Kunden zu servieren und mit meiner Mitbewohnerin auszugehen, die laute Musik spielte, um die streitenden Nachbarn zu übertönen. Aber nachts lag ich wach, das Zimmer nur vom schwachen Schein der Straßenlaternen durch die Vorhänge erleuchtet, und fragte mich, ob jemand da draußen ein Stück von mir hatte. Ein vergessenes Foto, ein wiederverwendetes Passwort, einen alten Chat, den ich für privat hielt. Ich dachte an diese Foren. Leute, die Leben austauschten, als wären sie wertlos, vielleicht lachend, während sie meine Daten für ein paar Pfund in Kryptowährung tauschten. Ich überprüfte obsessiv mein Bankkonto, in der Hoffnung, eine seltsame Abbuchung zu sehen, aber es tauchte nie etwas auf. Das hätte mich beruhigen sollen, tat es aber nicht. Es ließ mich nur fragen, was sie noch haben könnten. Etwas, das ich erst bemerkte, wenn es zu spät war. Eines Nachts, während ich an einem Projekt arbeitete, fror mein Laptop für einen Moment ein. Der Bildschirm flackerte kurz, bevor er wieder normal wurde. Es war nichts Großes, aber mein Herz raste und meine Finger verharrten auf der Tastatur. Ich sagte mir, es sei nur ein Fehler. So etwas passiert Computern. Aber ich konnte nicht aufhören, an das zu denken, was Sarah über die Tracker gesagt hatte. Ich begann, das WLAN zu trennen, wenn ich den Laptop nicht benutzte, ihn manchmal sogar komplett auszuschalten. Manchmal saß ich im Café in meinen Pausen und betrachtete die grauen Straßen von Manchester, den Regen am Fenster entlang rinnend, und fragte mich, ob jede Benachrichtigung auf meinem Handy ein Zeichen für etwas Schlimmeres war. Meine Freunde bemerkten, dass ich abgelenkt war, immer auf das Handy schaute oder mich mitten im Gespräch abmeldete. Einer scherzte, ich sehe aus, als würde ich auf schlechte Nachrichten warten. Ich lachte, aber sagte ihnen nicht die Wahrheit. Ich wollte nicht wie ein zerstörter Paranoiker klingen, obwohl ich genauso fühlte. Seit diesen ersten Malen bin ich nicht mehr ins Darknet gegangen. Ich habe Tor gelöscht, mir letztes Jahr einen neuen Laptop gekauft und bin jetzt obsessiv in Bezug auf meine Privatsphäre. VPNs, Werbeblocker, alles. Ich habe sogar aufgehört, viel in sozialen Medien zu posten, beschränke mich auf Gruppenchats mit meinen Freunden. Aber manchmal habe ich immer noch das Gefühl, dass ich überwacht werde, dass da draußen etwas wartet. Ich überprüfe meine Konten zu oft, zucke bei jeder seltsamen E-Mail zusammen und manchmal, wenn ich allein in der Wohnung bin, während der Wasserkocher leise blubbert, frage ich mich, ob jemand ein Foto von mir sieht, ein Fragment meines Lebens, damit handelt, als gehörte es ihm. Ich weiß nicht, ob es real ist oder ob ich paranoid bin, aber diese Ungewissheit lastet schwer, wie ein Schatten, der mir selbst im Tageslicht folgt. Es sind ein paar Wochen vergangen, seit wir von der Küste zurückgekommen sind, und ich bekomme es immer noch nicht aus meinem Kopf. Ich sitze in meinem Zimmer, starre einfach die Wand an, und irgendetwas löst es aus. Ein Auto mit eingeschaltetem Licht, das nachts vor meinem Fenster vorbeifährt, die Art, wie sich jemand an einer Straßenecke aufstellt. Oder nur das Geräusch von starkem Regen. Es ist wie ein Film, der in meinem Kopf immer wieder abgespielt wird. Und egal, wie sehr ich mir selbst sage, dass es nichts war, die Angst bleibt haften. Es sollte großartig werden, weißt du? Eine Woche weg von allem, ein kleines Haus auf den Outer Banks gemietet. Wir waren ich, Mark, Sarah und Chloe. Der Plan war einfach. Sand, Sonne und lange Nächte am Strand mit einem Lagerfeuer. Aber das Schicksal, oder wie man es nennen will, hatte andere Pläne. Kaum hatten wir die Eingangstür des gemieteten Hauses betreten, öffnete sich der Himmel. Es war nicht nur Regen. Es war ein ausgewachsener tropischer Sturm. Der Wind heulte so stark, dass es schien, als würde er das Haus aus den Fundamenten reißen. Wir waren gefangen, buchstäblich gestrandet, nur mit schlechtem Wetter und einem Kühlschrank voller Bier. Die ersten Nächte waren in Ordnung. Nur wir beim Brettspielen, Filme schauen und die Zeit totschlagen. Aber die Enge setzt schnell ein. In der dritten Nacht, nachdem Sarah schon ins Bett gegangen war und Chloe auf dem Sofa mit dem Handy beschäftigt war, setzte Mark einen bestimmten Ausdruck auf. Er war der Typ, der immer eine verrückte Idee hatte. Und das war eine Bombe. Er lehnte sich von seinem Stuhl nach vorne mit einem schelmischen Lächeln und fragte uns, ob wir jemals im Deep Web gewesen seien. Ich sagte ihm, dass er verrückt sei, dass das für Freaks und Kriminelle sei und dass ich damit nichts zu tun haben wollte. Aber er bestand darauf, dass es nicht so sei, wie die Leute sagten. Er meinte, es sei einfach ein anderer Teil des Internets. Er erwähnte sogar, dass er es schon einmal benutzt habe, um günstige Tickets für ein ausverkauftes Konzert in London zu bekommen, nur um zu zeigen, dass nicht alles nur Horror sei. Er ließ es so beiläufig, so verlockend klingen wie eine Herausforderung, die man nicht ablehnen konnte. Er stellte es als Abenteuer dar, als Möglichkeit, die Zeit zu vertreiben und etwas anderes zu tun. Er hatte sogar schon ein VPN auf seinem Laptop eingerichtet, als hätte er auf so einen Moment gewartet. Er zeigte uns, wie man darauf zugreift, und erklärte mit seiner sorglosen Art, dass alles völlig sicher sei, solange man nur zuschaue und nicht interagiere. Wir waren gelangweilt, der Regen prasselte weiter und seine Zuversicht war ansteckend. Chloe hob den Blick vom Handy, neugierig, und mit Sarah schlafend war es eine einfache 2:1 Entscheidung. Wir würden hineingehen. Das erste Gefühl war nicht beängstigend, nur seltsam. Die Oberfläche wirkte klobig und die Seiten sahen aus wie aus den 90ern, ohne Werbung oder auffälliges Design. Wir klickten etwa eine Stunde lang herum, meistens auf langweilige Sachen. Wir sahen Seiten, die alte Bücher verkauften, einige merkwürdige Foren und eine Seite, die nur Bilder verschiedener Vogelarten zeigte. Mehr als ein unheimlicher Ort wirkte es wie ein digitaler Flohmarkt. Fast hätten wir aufgegeben. Aber dann fand Mark mit dem Laptop auf den Knien und dem Bildschirm, der sein Gesicht beleuchtete, etwas. Er sagte uns, wir sollten uns das ansehen. Er hatte eine Art Blog oder Forum gefunden, eine reine Textseite mit einer langen numerischen Adresse. Der Titel war nur eine Zeichenkette und enthielt eine Reihe von Links zu scheinbar kleinen Videoclips. Die ersten waren ziemlich alltäglich, nur ein Typ mit dem Rücken zur Kamera, der durch einen Wald ging. Das Bild war wackelig und der Ton bestand nur aus dem Rascheln der Blätter und dem Wind. Er trug eine dicke Jacke und eine Baseballmütze tief ins Gesicht gezogen. Es war ruhig, fast langweilig. Wir sahen 2 oder 3 dieser Videos, jeweils ungefähr eine Minute, wie er durch unterschiedliche Naturlandschaften ging. Die Anonymität war das Erste, was mich unwohl fühlen ließ, aber es war nur ein flüchtiger Gedanke. Vielleicht war er ein Naturfreund, der anonym bleiben wollte. Wir waren kurz davor aufzuhören, als Chloe auf das Datum des nächsten Videos zeigte, das gerade einmal eine Woche alt war. Wir öffneten es. Die Szene war anders. Statt eines Waldes war es eine Wohnstraße. Es war Abenddämmerung. Derselbe Typ, dieselbe schwere Jacke ging auf dem Bürgersteig. Aber dieses Mal war er nicht allein. Er folgte einer Frau mit einem Kind im Kinderwagen ein paar Dutzend Meter hinterher. Er tat nichts, machte keinen Ton, filmte sie nur. 2 Minuten lang sahen wir, wie die Frau um eine Ecke bog und aus dem Blickfeld verschwand. Das Video endete dort. Stille legte sich über den Raum, nur durch das entfernte Brausen des Sturms unterbrochen. Das gemütliche Abenteuergefühl, das wir gehabt hatten, war verflogen. Die Luft fühlte sich dicht an, schwer von unausgesprochenen Fragen. Mark hielt immer noch den Laptop, aber sein schelmisches Lächeln war verschwunden, ersetzt durch ein Stirnrunzeln echter Beklommenheit. Chloe hatte die Arme um sich selbst verschränkt. Ich spürte einen kalten Kloß im Magen. Schließlich brachte ich hervor, dass es seltsam sei und dass er ihnen einfach folgte. Chloe versuchte, eine schwache Entschuldigung anzubringen, dass es vielleicht ein Künstler sei, der das menschliche Leben dokumentiert. Aber Mark wischte das sofort weg und sagte, dass dies sich das anders anfühle. Die Videos wurden zunehmend schlimmer. Das nächste zeigte einen Schuljungen, der aus einem Bus stieg, gefilmt von einem Mann aus einem parkenden Auto. Danach kam ein älterer Mann beim Einkaufen. Der Mann mit der Kamera blieb in der Nähe. Jedes Video dauerte nur 1 bis 2 Minuten und jede Person war normal, wie sie ihren Alltag durchführte. Die völlige Abwesenheit von Interaktion machte es so unheimlich. Es war keine Bedrohung. Es war stilles, allgegenwärtiges Voyeurismus. Der kalte Kloß in meinem Magen verwandelte sich in echte Schmerzen. Das letzte Video, das wir sahen, traf mich am meisten. Es war kürzer, nur etwa 40 Sekunden. Eine Nahaufnahme vom Rücken einer Person. Ein Junge mit blauem Hoodie und dunklem Rucksack ging auf einem scheinbaren Bürgersteig der Stadt. Die Kamera folgte ihm ein paar Sekunden, dann schien sie stehen zu bleiben, vielleicht an einer Kreuzung. Der Junge drehte den Kopf leicht, als spüre er, dass er beobachtet wurde, aber sein Gesicht war von der Kapuze verborgen. Und dann schnitt das Video einfach ab. Ohne Vorwarnung, ohne Ausblenden, nur ein scharfer Schnitt. Ich spürte einen Ruck von etwas, das ich nicht benennen konnte. Angst, Ekel, eine schreckliche Neugier. Der Raum war absolut still. Selbst der Sturm draußen schien etwas nachgelassen zu haben. Ich sagte ihnen, dass es genug sei, dass ich fertig sei und dass das kein Spiel war. Mark nickte sofort und schloss den Laptop. Der Bildschirm ging aus und das kleine Zimmer wirkte noch kleiner. Das kurze Leuchten des Laptops war das einzige Licht und jetzt saßen wir im Halbdunkel der Hurrikanlampen. Lange sagte niemand etwas. Wir gingen in dieser Nacht schlafen, aber ich glaube nicht, dass jemand gut geschlafen hat. Jedes Knarren des alten Hauses, jede Windböe klang wie Schritte. Mein Geist kehrte immer wieder zu diesem letzten Video zurück, zum Jungen im blauen Hoodie, zum abrupten Ende. Was war passiert? Wurde der Mann mit der Kamera erwischt oder tat er etwas? Die Fragen wirbelten in meinem Kopf, ein Strudel aus Angst. Der Rest der Ferien war ein verschwommener Fleck. Der Regen hörte auf, die Sonne kam heraus und wir versuchten, den Strandurlaub fortzusetzen. Aber der Schatten dieser Nacht blieb bei uns. Wir sprachen nie wieder darüber. Alle stimmten einfach stillschweigend zu, so zu tun, als wäre es nie passiert, und schoben es in eine dunkle Ecke ihres Geistes. Wir kehrten nach Hause zurück, in unser normales Leben, zu unseren Routinen. Aber mir half das nicht. Jetzt, jedes Mal, wenn ich die Straße entlang gehe, schaue ich über die Schulter. Ich sehe einen blauen Hoodie und mein Herz stolpert. Ein Typ mit Mütze in einem Café macht mich sofort nervös. Ich fahre und wenn ich ein Auto etwas zu lange hinter mir bemerke, überkommt mich eine Panikwelle. Ich fühle mich wie ein Passagier in meinem eigenen Leben und der Fahrer ist meine eigene Paranoia. Neulich Abend war ich spät laufen und sah eine Ecke, die mir so vertraut vorkam, aber ich konnte sie nicht einordnen. Es war nicht meine Nachbarschaft, aber die Art, wie die Straßenlaterne auf die Backsteinmauer fiel, erzeugte Panik in mir. Eiskalt. Es war die Straße aus dem letzten Video, die des Jungen mit dem blauen Hoodie. Ich blieb stehen, schaute einfach um mich, völlig exponiert. Die Welt fühlte sich anders an, zerbrechlich. Und für einen Moment, nur einen einzigen schrecklichen Moment, schwöre ich, dass ich eine Bewegung im Schatten auf der anderen Straßenseite sah, als hätte sich jemand gerade versteckt. Ich rannte nach Hause, das Herz klopfte, aber nicht vom Laufen. Seitdem bin ich nicht mehr rausgegangen. Vielleicht war alles ein Scherz. Vielleicht waren die Videos gefälscht, ein Montage, eine Performance, um digitale Touristen wie uns zu ärgern. Aber das Problem ist, dass ich es nicht mit Sicherheit weiß. Und das ist das Schlimmste. Der Zweifel, die absolut zerstörerische Unsicherheit, der Gedanke, dass irgendwo da draußen ein Mann mit Jacke und Mütze immer noch Menschen filmt, sie immer noch verfolgt. Und die erschreckende, unerträgliche Frage, war dieses letzte Video eine Warnung oder nur ein Vorgeschmack auf das Hauptereignis? Ich sage mir immer wieder, dass es vorbei ist, dass es nur eine Dummheit war, die wir an einem regnerischen Abend gemacht haben. Aber jedes Mal, wenn es anfängt zu regnen und die Lichter flackern, finde ich mich am Fenster wieder, einfach wartend auf die nächste Szene.